Ja, das Thema Trauer. Es geht um die Emotionen, es geht um diese Weiterführung. Der erste Teil Emotionen war ja diese Sehnsucht, die Jesus hatte. Und der Gedanke dieser Serie ist immer der gleiche. Wir sehen die Emotionen, die Jesus hatte, und lernen auch an diesem Bild, das wie ein Spiegel ist für uns, wie man Emotionen leben kann und welchen Wert oder welchen Teil unseres Lebens auch Emotionen ausmachen. Und mir ist bewusst, dass wir hier ganz an unterschiedlichen Stellen stehen. Oder es gibt Menschen, die sind sich gewohnt, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Und es gibt, und ich habe das auch im Bibelgespräch dann am Dienstagmorgen mal erlebt, es gibt auch Menschen oder eine ganze Generation, die hat wie keinen Zugang zu ihren Emotionen. Und das ist sehr, sehr schade. Denn ich denke mal, Gott hat sich was überlegt, dass er uns die Emotionen geschaffen hat. Darum heute Trauer, nächstes Mal Leidenschaft und dann übernächstes Mal Angst in diesen drei nächsten Sonntagen. Ja, Peter hat es schon angetönt. Tod ist kein Thema oder ein sehr kleines Thema für einen Großteil der jungen Menschen. Ihr seht das hier von der Grafik her, oder? Man kann, wenn man ziemlich jung ist, unter 40 wie jetzt Peter, oder ist die Chance 1, nein, das sind die Frauen, Entschuldigung, weil du so hart arbeitest vermutlich, oder 2,4% ist die Chance, dass du gehen musst. Herzinfarkt, jetzt in deinem Job am ehesten vermutlich. Oder Burnout und dann Depression. Es gibt aber eigentlich keinen drinnen. Und vielleicht ist das Furchtbare am Tod. Ihr seht das hier, je älter das man wird, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, wenn man über 80 ist. Und ich sage, ich flechte das mal einfach hier mal wieder ein. Peter Freimüll und ich haben ja auch schon einen ganzen Abend dazu gemacht, wie man die Patientenverfügung vorbereitet. Ich habe einen Abend dazu gemacht, wie man seine Abdankung vorbereitet. Wenn ihr über 80 seid, noch keinen Lebenslauf geschrieben habt, euch keine Gedanken gemacht habt, was mit eurem Geld, eurem Besitz geschehen soll, noch keine Patientenverfügung habt, noch keine, wie heißt es andere, Vorsorgeauftrag erstellt habt, dann seid ihr einfach nicht vorbereitet. Und es gibt Dinge, da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Und ich sage jetzt nicht, Peter, du musst deinen Lebenslauf schreiben. Ich weiß gar nicht, ob es da schon viel zu schreiben gibt. Ja, unter 40. Oder? Also meine größten persönlichen Veränderungen sind nach 40 geschehen. Also mein Reifungsprozess, also gut, ich bin noch lange Teenager geblieben, das ist vermutlich das Problem. Ja, wenn man dann älter ist, sollte man mal daran denken, dass man der Nachwelt nicht nur Arbeit hinterlässt, sondern geordnete Verhältnisse. Das einfach so nebenbei, wer hier Fragen dazu hat, bin ich gern bereit, auch was dazu zu sagen. Jetzt hat es aber, wenn man so eine Grafik anschaut, oder, hat es aber auch was ganz Schräges auf die andere Seite. Das heißt, je jünger das du bist, desto mehr wirst du noch mit dem Tod konfrontiert werden. Logisch, oder? Weil alle, die vor dir sind, wenn es einigermaßen mal läuft, die werden vor dir gehen und du wirst immer wieder an Gräbern stehen. Und dann gibt es irgendwann diese Situation, da stehe ich jetzt drin, schon bald oder ja, eigentlich schon länger. Da trifft man die ganze Familie am Grab. Wenn man es sonst nicht schafft, sich irgendwo zu versammeln, dort trifft man sich dann. Und das ist etwas, was einfach passiert und irgendwie ist es etwas Schwieriges. Und wir können natürlich sagen, die Lebenserwartung steigt. Wir haben noch lange Zeit, um darüber nachzudenken, was mit uns dann werden wird. Aber letztendlich ist es für uns alle dasselbe. Der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten, und er hat keine Macht über den Tag des Todes. So sagt es der Prediger. Und wenn wir diesen Text lesen oder hören, den Peter uns vorgelesen hat, dann spürt man etwas von dieser Ohnmacht. Wenn ich beschreiben wüsste, was das Schwierigste am Tod ist, würde ich sagen, es ist diese Ohnmacht, dass man nicht drum herum kommt. Es ist dieses furchtbare Wissen, dass man darauf zugeht, nichts ändern kann, sich auch nur äußerlich vorbereiten kann, natürlich innerlich mit dem Glauben auch, aber letztendlich weiß man nicht, wie es ist. Und dann denkt man sich vielleicht, ja, am liebsten würde ich eigentlich wie ein Baum gefällt werden, zack, mitten aus der Arbeit gerissen, so ich als Pastor, am liebsten werde ich dem Predigen gerade umfallen und beim Herrn sein. Genau, und wenn man dann drüber nachdenkt, ja, was eigentlich die zurückbleiben, oder? Die haben die Trauer. Und über diese Trauer möchte ich sprechen. Nicht über das, wie wir uns selbst auf den Tod in dem Sinn vorbereiten, sondern über diese Trauer, die schlicht und einfach normal ist. Wenn das Leben angegriffen wird oder wenn das Leben durchbrochen wird, dann schmerzt das, dann regt das auf, dann stresst das, dann ist das schwierig für uns Menschen. Und es gibt letztlich keinen schönen Tod. Das ist ja etwas, was man uns heute vorgaukelt. Dieses Wort Euthanasie, ihr kennt das vielleicht, kommt aus dem Griechischen und bedeutet eu, gut oder schön, Thanasie, Tod, schöner Tod. Der Tod ist nie, absolut nie schön. Und es ist nie lustig zu sterben, es macht nie wirklich Freude. Natürlich stimmt auch das andere. Andreas hat das letzten Sonntag im Zeugnis gesagt von seinem Onkel, mit Jesus leben, ja, dann kann man auch mit Jesus sterben. Und ich würde mal behaupten, es ist alle Zeit möglich, ohne Jesus durch dieses Leben zu gehen. Und viele Menschen machen das auch. Gestern ist uns das so wieder bewusst geworden, als wir auf dem Brückenplatz waren, mit Tobi Meyer die Botschaft so herausgeschrien, posaunt, gesungen wurde. Und viele Menschen sind ans Ziel festgegangen oder von der Arbeit gekommen. Man kann ohne Jesus leben, aber die entscheidende Frage ist, ob man auch ohne Jesus sterben kann. Das ist die Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Der Tod ist der letzte Feind, sagt die Bibel. Und er nimmt uns damit alle Illusionen, dass es irgendetwas Schönes ist. Und wenn wir das ein bisschen uns bewusst machen, dann wird uns auch klar, dass da die Trauer einfach dazugehört. Ich habe auf dem Flyer ein paar Stellen und auch im Material dann, vermutlich werden wir es am Dienstag anschauen, mal schauen, zu was wir kommen dann am Dienstagmorgen. Ich habe dort auch so ein bisschen darüber nachgedacht, über Trauerrituale in unserer Gesellschaft oder überhaupt in Gesellschaften. Und in dem Text, den Peter gelesen hat, sehen wir so ein Trauerritual. Da gab es mehr oder weniger professionelle Weiner, Klager, Leute, die einfach mit traurig sind, weil die Trauer zum Leben gehört. Und man das nicht einfach so darüber hinweggehen kann. Und man kann auch nicht jemand, der traurig ist, über einen Verlust trauert, sagen, komm, nimm dich mal zusammen, hör mal auf zu weinen. Das bringt überhaupt nichts. Das konnte man vielleicht früher, oder, als man mit Autorität noch sagte, nicht weinen, aber das klappt überhaupt nicht. Der Tod ist im eigentlichen Sinne ein Teufelszeug. Ein Teufelszeug darum, weil der Teufel über den Tod und über die Angst, die mit dem Tod einhergeht, uns schreckt und uns eigentlich in diese stetige Rennen hineindrängt. Dass wir denken, wir müssen alles in dieses Leben hineinpacken und unbedingt ganz, ganz viel erleben, damit wir nicht am Ende etwas verpasst haben. Dieses unselige Rennen durchs Leben hindurch, bei dem man übrigens sehr viel einfach verpasst, was so nebenbei am Rande steht. Dieses unsinnige Rennen, das ist der Teufel, der uns antreibt und immer wieder sagt, du hast nur wenig Zeit. Es geht dahin, dein Leben verraucht. In der Bibel ist man da sehr nüchtern, oder? Dein Leben wird aufblühen wie eine Blume, du wirst schön sein, wirst verwelken. Und deine Stätte wird niemand mehr kennen, wenn es vorbei ist. So für mich manchmal, oder wenn, als ich zum Beispiel, als wir in Geis gingen, FG Geis, unser letzter Dienst dort, da haben die Leute gesagt, es ist so traurig, dass du gehst. So traurig. Da habe ich gesagt, ja, ja. In einem halben Jahr, neuer Pastor, neues Glück, kennt ihr mich kaum noch. Sind wir ehrlich? Ich sehe das ein bisschen übertrieben auf die andere Seite. Ich muss das hier vielleicht schon auch noch sagen. Aber der Tod ist wie eine Geisel, die der Teufel in seiner Hand hält und uns damit antreibt und uns auch ein Stück weit immer wieder diese Hoffnungslosigkeit einhämmern will. Alle diese Traurigkeit und alle diese Not ist letztendlich die Traurigkeit und die Not, weil wir wissen, dass wir sterben müssen, weil wir dahin müssen, weil wir loslassen müssen. Und ich habe das schon öfters mal erlebt, gerade bei älteren Leuten, oder? Dann hat man ein großes Haus und man hat Kinder und man hat Platz und Enkel und alles. Da muss man loslassen. Und man geht in eine Wohnung und man hat nur noch 2,5 Zimmer und man muss die lieben Möbelstücke weggeben. Dann ist die Wohnung total überstellt, weil viel zu viel Ware drin ist für 2 Zimmer, weil man sich nicht trennen konnte. Und dann denke ich mir immer, ja, und das ist ja noch nicht das Letzte. Am Schluss ist man vielleicht in einem Zweierzimmer und hat noch ein einziges Möbelstücklein, wenn überhaupt. Etwas, was einem wert ist, am Schluss lässt man alles los. Das Leben ist ein stetiges Loslassen und dahingehen. Und darum ist es so traurig und darum ist es so schmerzhaft. Und darum kann man nicht einfach sagen, ja, ich freue mich, oder ich freue mich, wenn ich bei Jesus sein kann. Ich denke, man kann das gut sagen, wenn man jung ist und den Tod noch nicht spürt, noch nicht geschmeckt hat. Oder wenn man in einer so schweren, schwierigen Lebenssituation ist, dass einem das Leben wirklich, dass man des Lebens überdrüssig wird. Jesus ist gekommen, Jesus, der dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. So wie ein Hoffnungsstrahl gegen dieses Teufelszeug. Und wenn man sich diese Situation vorstellt, Jesus kommt an einen Ort, an dem der Tod, die Traurigkeit, das Leid gefeiert wird, nicht im Sinn von Fröhlichkeit, sondern im Sinn von, dass man es rituell begeht, dann spürt man ein Stück weit, da prallen Welten aufeinander. Das Leben kommt und der Tod ist da und das lässt Jesus Christus ergrimmen. Er sieht, was der Tod mit uns Menschen macht. Er sieht, wie der Tod uns Menschen unterjocht. Er sieht, wie der Tod uns Menschen in eine defensive Haltung hineindrängt. Er sieht, wie Menschen sich ducken, weil sie Angst haben, was da kommt. Und er sagt, ich bin doch das Leben. Und er sagt der Maria, wenn du glaubst, dann wirst du leben oder dann wird er auferstehen und so weiter. Diese Worte, die voller Kraft sind und doch in dieser Notsituation, wo der Tod wirklich vor Augen ist, wie abprallen. Es ist wie wenn hier Welten aufeinander prallen, das Leben und der Tod. Und das macht Jesus so zornig, dass der Tod eine unglaubliche Macht hat in dieser Welt. Und dann weint Jesus. Es ist einfach traurig. Es ist traurig, weil er sieht, was mit den Menschen, die Verlust erleiden, passiert. Es ist traurig, weil er sieht, wie letztendlich das, was die Bibel Sünde nennt, was uns von Gott trennt, dass genau das uns wegreißt vom Leben und so in ein Offside hineinstellt, wo wir gar nicht mehr richtig atmen können. Und Jesus weint. Es hat mal jemand gesagt, ich habe es selbst nicht überprüft, es ist der kürzeste Vers in der Bibel. Dieses Weinen, Eda Kyresen, O Jesus, Jesus gehen die Augen über, die Tränen rollen ihm übers Gesicht. Jesus ist ganz Mensch in diesem Moment. Ganz nah auch bei uns und bei unseren Traurigkeiten. Ganz nah auch bei diesem Wissen, wie hart und wie trostlos schwer das Leben manchmal sein kann. Das ist dieses Menschsein Jesus, indem er nicht den Starken raushängen lässt, indem er nicht einfach sagt, ist ja alles kein Problem, wir werden alle auferstehen, es wird alles gut werden, wir können ja fröhlich sein, wir haben den Himmel im Sack. Nein, im Moment, in dem Moment der Traurigkeit, an diesem Ort des Abschieds, der Trauer, da ist er nicht einfach der darüber steht, sondern er gibt sich in die Trauer hinein, er gibt sich an die Seite der trauernden Menschen hinein. Und er weint, weil es himmeltraurig ist, wenn ein Mensch gehen muss von dieser Erde. Und es nicht einfach etwas Tolles und Cooles und Schönes ist. Und vielleicht spürst du, ich weiß gar nicht, ob ich die Worte so richtig finden kann, um das nahe zu bringen. Vielleicht spürst du etwas davon, dass Jesus dir in deiner Traurigkeit neu sein will. Dass er dir in diesen Momenten, wenn alles einfach dunkel ist und schwer ist und auf dir lastet, dass er an deiner Seite ist und mit dir mittrauert. Und vielleicht denkst du dann, ja, er muss nicht trauern, er muss einfach die Situation in Ordnung bringen. Er muss es einfach wieder gut machen. Ja, manchmal müssen wir diese Traurigkeit auch aushalten. Und manchmal braucht es auch eine Zeit und es ist ein Gefühl, das wir auch brauchen, denn nur wer trauern kann, kann auch richtig Freude haben. Nur wer dieses Schwere kennt, kann auch diese Leichtigkeit wieder richtig spüren. Und wir haben so eine Haltung heute, dass wir alles so einebnen möchten, oder? Es muss immer gut laufen und wenn es nicht gut läuft, haben wir irgendwelche Medikamente, die es wieder gerade biegen, dass unser inneres Wohlsein immer genau gleich ist. Aber das ist nicht normal. Das ist nicht das Leben. Das Leben ist geprägt von unglaublichen Höhen und unglaublichen Tiefen, die wir durchgehen, durchschreiten, durch Leiden, aber auch durch Feiern sollen. Und dann ist es einfach ärgerlich. Mein dritter Punkt. Es ist einfach ärgerlich, dass in diese Trauer und in dieses Leid und in diese Stück weit auch Schwachheit Jesu hinein, dass in dieses Trauern Menschen kommen und Menschen einfach sagen, er hätte es doch besser machen können. Ja, er hat den Blinden die Augen aufgetan. Warum hat er den nicht geheilt? Der müsste jetzt nicht weinen. Und wir wären auch nicht da. Alles wäre gut. Und es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen versteckt. Aber wenn man es mal ein wenig sich darauf einlässt, in die Situation versucht einzutauchen, dann spürt man, wie gotteslästerlich so eine Aussage eigentlich ist. Es ist die gleiche Aussage wie die Leute, die unter dem Kreuz stehen und zu Jesus sagen, ja, wenn du Gottes Sohn bist, komm doch herunter. Es ist diese Aussage, die die Schlange im Garten Gethsemane gemacht, ja, hat Gott wirklich gesagt, weißt du es nicht besser, du kannst doch. Dieses Besserwissertum, wo man Gott versucht vorzuschreiben, was er eigentlich tun sollte, um ein guter Gott zu sein, um ein richtig schöner, toller Gott zu sein, dann mach doch das mal so, wie ich es will. Dann bist du okay. Und in dieser Situation, ob wir das spüren oder nicht, setzen wir uns nicht nur auf die Ebene Gottes, sondern darüber. Und darum sage ich, es ist etwas Gotteslästerliches, was hier geschieht. Und darum ergrimmt Jesus, er wird echt sauer, er wird zornig. Es luft um den Deckel, würde man auf Mundart sagen. Es ätzt ihn richtig an. Denn in diesen Situationen, wenn etwas mal anders läuft als normal, wenn es mal nicht einfach so easy peasy durchs Leben geht, sondern wenn der Elchtest zur Anwendung kommt und man wirklich schaut, hält es oder hält es nicht, dann kommt das uns heraus, was wirklich da ist, was unseren Glauben ausmacht. Und bei vielen Leuten, die damals um Jesus herumstanden, kam nur der Unglaube heraus. Dieses Besserwissertum, dieses Denken, ich bin eigentlich ja der bessere Gott, als du es wärst und du bist gar nicht so toll, wie du immer sagst. Vielleicht kennt ihr das auch. In diesen Gesprächen und in diesen Gedanken über unsere eigenen Nöte und Fragen, dass wir denken, Gott, warum machst du es nicht besser? Was bist du eigentlich für ein Gott? Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Nicht, dass wir das aussprechen, aber es ist so wie, es schimmert so durch unsere Gedanken durch. Wenn es darauf ankommt, dann entscheidet sich, was unser Glaube wirklich wert ist. Nochmals dieses Zitat, mit Jesus leben, mit Jesus sterben. Wir können gut mit Jesus leben, wenn alles okay läuft. Aber wenn wir mit Jesus sterben wollen, dann müssen wir auch durch die Härten des Lebens durch festhalten an diesem Gott. Und dann müssen wir in diesen Situationen, wenn wir Gott auch nicht verstehen, wenn der Schmerz unser Herz zerreißt, wenn uns die Tränen runterlaufen, wir denken, Gott, was machst du mit mir? In diesen Situationen lernen wir, standhaft zu sein. Lernen wir letztendlich für die Ewigkeit oder für diesen Übertritt in die Ewigkeit. Und darum ist es gar nicht so sinnvoll, die Trauer einfach abzuschütteln und zu sagen, hey, ist alles okay, mir geht es gut. Sondern es braucht es auch manchmal, dass man sich einfach hineingibt und sagt, ja, ich bin jetzt traurig und ich darf auch traurig sein. Und ich kann mir auch die Zeit nehmen. Ich habe auch schon Leuten, die jemand verloren haben, gesagt, ich habe das so aus alten Filmen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war. Aber mir schien es so, wie wenn früher so Zeiten gab, in denen man ganz bewusst ein Jahr lang einfach mal schwarz trug als Witfrau. Und ich finde das eine tolle Sache. Weil man dann einfach Zeit hat, um zu trauern und nicht sagen muss, es geht mir gut, sondern alle wissen, es geht noch nicht gut. Und dann gibt es den Moment, wo man wieder farbige Kleider anzieht und wieder ins Leben geht und die Trauer zurücklässt. Und auch das ist ein wichtiger Prozess, oder nicht? Das Leben lang dann trauern und in der Vergangenheit hängen bleiben, sondern auch irgendwann mal sagen, ich mache einen Schritt raus aus der Trauer. Ich bin wieder da. Und gerade auch im Zusammenleben scheint mir das sehr wichtig, oder? Es gibt ja Situationen, meine Frau und ich, wir haben das gegenseitig schon oftmals erlebt, da kann man sich in der Trauer gar nicht wirklich helfen, weil man es gar nicht versteht, was jetzt gerade in der Person abgeht, oder weil man es auch gar nicht ausdrücken kann, was im Herzen drin ist oder was die Gedanken jagen. Dann ist es gut, einfach an der Seite zu bleiben, so wie Jesus an unserer Seite bleibt. Und nicht zu sagen, komm, reiß dich mal zusammen, sonst passiert vielleicht sowas wie bei Jesus, der einfach gesagt hat, es ist aber genug. Und ist hingegangen und hat den Lazarus auferweckt. Das ist vielleicht gerade nicht in unserem Repertoire, im Moment nicht. Aber warum nicht? Also ich habe schon lange keinen Toten mehr auferweckt. Wäre wieder mal Zeit. Er ist, dieses Wort, das hier gebraucht wird, heißt, er ist erregt, er ist unwillig, er ergrimmt. Das heißt, etwas bewegt sich in ihm. Und mir hat auch schon mal jemand gesagt, als ich ein bisschen erregt und unwillig wurde, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, dass du dich so aus der Fassung bringen lässt. Und da habe ich gedacht, ich habe gar keine Lust da, um die Kontenance zu bewahren und immer cool darüber zu stehen. Ich habe eine Person gehabt, da habe ich erst später gemerkt, die versucht mich immer zu ärgern. Ganz bewusst. Und am meisten hat diese Person genervt, dass ich mich nicht ärgern ließ von ihr. Und dann irgendwann, als wir mal gesprochen haben, habe ich gesagt, weißt du, niemand hat mir so viel Schmerz und Kummer bereitet wie du. Und da war er ganz erstaunt. Ich dachte, das prallt immer alles an mir einfach ab. Nein, es prallt nicht ab. Aber ich konnte es dieser Person gegenüber nicht zeigen. Dann habe ich mir gedacht, das habe ich zum Beispiel gelernt oder das mache ich auch nicht mehr. Wenn mir was auf den Keks geht, dann geht es mir auf den Keks. Nicht, dass ich dauernd immer da, aber wenn es wirklich so ist, sage ich, es ist einfach mal genug, es ist mal fertig. In aller Liebe, in aller Freundlichkeit, in aller Bestimmtheit und mit einem leicht scharfen Unterton in der Stimme, dass man auch weiß, dass es ernst ist. Auch das ist Jesus, oder? Und dieser Gedanke, Jesus ist immer lieb und brav und anständig und es passiert nie etwas, werden wir nächsten Sonntag sehen, ist ein völlig verdrehtes Bild von unserem Herrn. Jesus war ganz Mensch und als ganzer Mensch oder vielleicht als der Mann ganz explizit hat er Tränen vergossen. Vielleicht das einfach noch so zum Schluss, Männer weinen nicht. Jesus war der Mann und er hat geweint. Liebe Männer, wenn Jesus weinen durfte, dürft ihr auch. Und es macht euch nicht schwächer, sondern es macht euch lebendiger, ihr werdet das merken. Ich möchte schließen mit einem Gedicht oder einer Geschichte. Ich weiß gar nicht, wie man so sagen kann. Viele kennen es vielleicht. Ich denke, es passt gut zu diesem Text. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergegangen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen. Erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wir neigen uns zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Jesus als Sohn Gottes und als Sohn Marias, als Menschensohn in diese Welt gesandt hast. Gottes Sohn, Menschensohn, du kennst alle unsere Tiefen, all unser Unerledigtes, all unser Leid, unseren Schmerz. Jesus, du kennst unsere Seele. Und in deinen Händen, da sind wir gut aufgehoben. Herr, lass uns nie vergessen, dass du der bist, der uns trägt. Nicht wir tragen dich dorthin, wo wir dich haben wollen, sondern du. Du bist der, der uns an der Hand nimmt und uns führt. Auf gute Wiesen, zum frischen Wasser, dort, wo wir aufleben können. Und auch in den dunklen Tälern bist du der Gott an unserer Seite. Dein ist unser Leben für immer.